Ja, guten Abend, hier ist der Karl Friele und viel Spaß beim Herrengedeck mit Andreas Gudik.
Herrengedeck. Fußballkultur. Mit Musik.
Am Mikrofon ist Andreas Kulik. 25 Vereine, 13 Länder, 6 Kontinente. So lesen sich die Zahlen zur absolut einzigartigen Karriere des Welttorhüters Lutz Pfannenstiel. Hinter diesen Zahlen aber, da verbergen sich nicht nur Spiele und die sportlichen Erfolge und Misserfolge. Nein, hinter diesen Zahlen, da verbergen sich auch jede Menge Erlebnisse und Geschichten. Und über all das möchte ich heute Abend mit Lutz Pfannenstiel sprechen, und zwar persönlich. Ich freue mich, dass ich ihn jetzt live am Telefon begrüßen kann. Einen schönen guten Abend, Herr Pfannenstiel.
Guten Abend.
Ja, Herr Pfannenstiel, Sie kommen gerade aus Kolumbien zurück. Nächste Woche geht's weiter nach Afrika. Was haben Sie denn in Kolumbien gemacht und was steht in Afrika an?
Ja, in Kolumbien war ja die FIFA U20-Weltmeisterschaft und da war ich halt im Auftrag von der TSG 1899 Hoffenheim unterwegs, halt einfach um das Turnier zu beobachten und halt nach jungen Talenten Ausschau zu halten. Da war ich halt jetzt 4 Wochen drüben. Vorher war ich für 3,5 Wochen in Mexiko bei der U17-Weltmeisterschaft und wie gesagt, die beiden Turniere haben mal wieder gezeigt, dass es halt wirklich weltweit immer noch sehr, sehr viele absolute junge Top-Talente gibt und den Markt muss man natürlich beobachten.
Ja, auch Sie waren damals Top-Talent, haben als junger Mann, als 18-Jähriger ein Angebot von den Bayern Amateuren abgelehnt. Darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Von da ausgehend sind Sie der Welttorhüter geworden. Das liegt daran, dass man sagt, Sie sind der einzige Fußballprofi der Welt, der auf allen 6 Kontinentalverbänden der FIFA unter Vertrag stand. Wissen Sie eigentlich noch, bei wem Sie alles unter Vertrag standen?
Ja, das weiß ich dann nach längerer Überlegung. Doch kommen die Vereine schon zusammen. Ich habe ja auch lustigerweise eigentlich noch zu den meisten Vereinen ein sehr, sehr gutes Verhältnis und bin da auch, sagen wir mal, ständig mit den Leuten noch in Kontakt. Also, sagen wir mal, wenn es natürlich auch viele Vereine waren, trotzdem vergisst man das nicht so schnell.
Lassen Sie uns nochmal zum Anfang zurückgehen, und zwar ganz zum Anfang. Welche Rolle spielten der Torhüter Radko Svila für Ihre Karriere?
Ja, Radko Svila war halt eben damals zu meiner jungen Teenagerzeit oder noch früher halt ein sehr, sehr gutes serbischer Torwart, der halt damals in Antwerpen in der belgischen Liga war. Und damals war eben so meine Lieblingssendung auf Eurosport, Eurogoals, und da ist mir eben damals der Radko Svila immer sehr, sehr positiv aufgefallen. Und ich glaube, das war so ein bisschen meine Inspiration, halt einfach halt schon als Junge ins Ausland zu gehen. Der Serbe ging damals nach Belgien. Und ich habe es ein bisschen exotischer gewählt. Ich bin dann von Deutschland nach Malaysia gegangen und war irgendwie Svila immer so ein bisschen Vorbild für mich.
Ja, Sie haben es gerade gesagt, Sie sind nach Malaysia gegangen. Sie standen ja im Kader der Jugendnationalmannschaft und haben dann eben dieses Angebot vom FC Bayern ausgeschlagen, dort bei den Amateuren anzufangen. Wie konnten Sie denn in so einem jungen Alter so eine mutige Entscheidung treffen?
Ja, mutig ist, ob das das richtige Wort ist, ist die Frage. Manche sagen, das war eine blöde, eine hirnrissige Entscheidung. Ich würde sagen, zur damaligen Zeit war es mit Sicherheit ein bisschen verrückt, aber im Nachhinein war es auf alle Fälle die richtige Entscheidung. Sie wissen es, früher war es halt so, dass einfach in der Bundesliga, vor allem die Position des Torwarts, es waren einfach mehr erfahrene Leute, mehr ältere Torhüter und der Junge hat eigentlich sehr selten eine Chance bekommen. Gott sei Dank hat sich das jetzt die letzten Jahre in Deutschland extrem verändert. Man sieht, dass die jungen Torhüter jetzt, das ist eine Generation, würde ich sagen, von absoluter Weltklasse, die momentan in Deutschland da die Torpositionen besetzt. Aber zu meiner Zeit war es halt ein bisschen anders und ich habe ja einfach, ehrlich gesagt, ich hatte Angebote von mehreren Bundesliga-Clubs, aber eben halt als Vertragsamateur für die Amateure und ich habe mir einfach, sagen wir mal, das Ganze realistisch angeschaut. Hätte ich eine Chance, in der Bundesliga Nummer 1 zu werden? Nein, definitiv nicht damals. Und irgendwo bei den Amateuren in der Verbandsliga damals noch oder Oberliga rumzuhauen, das war ja alles vor Regionalliga-Zeiten, dachte ich mir, nee, wenn, dann wäre ich schon richtiger Profi. Und Malaysia war das erste Angebot und da habe ich halt dann zugeschlagen.
Sie haben ja damals noch zu Hause gewohnt. Wie hat denn da Ihre Familie reagiert und was hat Ihr Umfeld dazu gesagt?
Ja, war natürlich eine krasse Entscheidung, vor allem weil ich eben zu dieser Zeit oder in dieser, ich war halt eben U17-Nationaltorwart vorher und sagen wir mal, war schon eines der größten Torwarttalente in Deutschland in meinem Jahrgang. Und da war es natürlich eine sehr risikoreiche oder auch, sagen wir mal, verwunderliche Entscheidung, eben ausgerechnet nach Malaysia zu gehen. Das war natürlich von der Familie auch mit Kopfschütteln mehr oder weniger begutachtet, weil, aber gut, ich bin eigentlich inzwischen dafür bekannt, immer lustige Entscheidungen oder komische Entscheidungen zu treffen, die nicht unbedingt in die Norm passen. Bin aber eigentlich mein ganzes Leben lang bis zum heutigen Tag gut damit gefahren und von dem her, wie gesagt, eigentlich fast alles richtig gemacht.
Jetzt sind Sie also auf ins Flugzeug und ab nach Malaysia und jetzt lief es da aber nicht wirklich gleich rund, denn erstmal haben zwei Vereine abgesagt und der dritte hat Sie dann unter Vertrag genommen. An dem Tag waren Sie irgendwie brutal verkatert, weil Sie am Abend vorher relativ viel getrunken hatten. Was war da los?
Ja, gut, ich muss da gleich vorwegnehmen, ich bin eigentlich zwar kein strikter Antialkoholiker, aber ich trinke eigentlich sehr, sehr wenig. Das heißt, dass ich Alkohol bei mir halt dann gleich ein bisschen stärker, ich merke es halt stärker als der normale Mensch. Es war halt so, dass mir halt immer leider eben, ich hatte halt Angebote von 2-3 Clubs und wir gingen natürlich zuerst mal zu denen, die in der Nähe von Kuala Lumpur waren und haben uns dann mehr oder weniger vorgestellt und bis zum heutigen Tag aus wirklich sehr, sehr komischen Gründen kam halt dann mehr oder weniger die Antwort, ja, wir wollen uns unseren Ausländerplatz doch nicht für einen Torwart hergeben. Und nach circa einer Woche in Malaysia, frisch aus dem Bayerischen Wald, war das doch ein bisschen ein komisches Umfeld. Ja, wurde ich natürlich ein bisschen böse und ein bisschen sauer und war eigentlich wirklich, fahren wir lieber doch wieder nach Hause, weil das Ganze bringt ja nichts. Und genau eben dann waren wir halt abends mal weg, ich und ein Kollege, und haben da halt ein bisschen die Sau rausgelassen. Und genau eben am nächsten Tag um 7 Uhr früh war es eben dann der Verein und ich muss halt sofort nach Penang fliegen und dort ein sehr, sehr Eröffnungsspiel, ein großes Spiel von einer großen Kulisse machen. Und ja, das war eigentlich das einzige Mal im Leben, dass ich unter leichten vortägigen Alkoholeinfluss gespielt habe, hat aber zufälligerweise und Gott sei Dank an dem Tag ganz, ganz gut geklappt.
Ja, beim Penang FA, das war der Verein, da hat man sich ja dann auch gleich groß als Startzugang vom FC Bayern angepriesen, stimmt das?
Ja, damals war natürlich noch vor der Zeit des Internets und so weiter. Und mein Agent hat halt den Jungs in Malaysia erklärt, dass ich halt gerade frisch vom Probetraining vom FC Bayern komme und mit verschiedenen Sprachhindernissen und Pressemitteilungen, was halt dann im Endeffekt ein Riesentalent vom FC Bayern steht jetzt da in Malaysia und dann hat das eigentlich die Presse gut vermarktet. War aber in dem Sinn nicht so schlimm, weil ich habe dann 2 Tage später den Vertrag unterzeichnet und die Papiere kamen eben dann vom FC Bad Kötzing damals eben, also war das relativ schnell geklärt.
In Malaysia hatten Sie auch eine Art Nebenjob, was Ihr Trainer gar nicht so gern gesehen hat. Sie waren nämlich als DJ tätig. Warum denn das? War das eine Frage des Geldes?
Nee, das war eine Frage des Spaßes. Gut, es ist halt so, ne? In Malaysia war halt damals eben dieser Euro-Techno, beziehungsweise die europäische Musik halt immer, sagen wir mal, so 4 bis 6 Wochen hinten nach. Heißt halt, ich bin halt dann natürlich mit ein paar Kassetten damals noch im Rucksack nach Malaysia gekommen, um ein bisschen zu entspannen. Und der amerikanische DJ, der da wirklich sehr, sehr bekannt war, hat halt relativ schnell gemerkt, dass ich da ein bisschen Vorsprung habe, mehr oder weniger wegen der Zeit. Und wir sind dann halt ein paar Mal oder öfters zusammen aufgetreten. Hat riesigen Spaß gemacht, war natürlich finanziell nicht lukrativ, aber war eine riesen Gaudi. War natürlich das Problem, dass diese große Disco war leider in Kuala Lumpur und ich war halt doch eine Stunde mit dem Flugzeug weg von Kuala Lumpur. Heißt, dass das ewige Hin- und Her-Chatten dann schon langsam den Rennern mal nicht so gepasst hat und dann habe ich halt den Nebenjob nach circa einem Monat wieder gekündigt.
Ja, und heute Abend haben Sie den Nebenjob nochmal ein bisschen angenommen. Sie haben nämlich Musik für uns ausgesucht und zwar, da heim jetzt mal 2 Titel an. Den ersten, der ist von Adrian Kopilul Minunen, heißt Discotheca Boom. Und der zweite ist Gigi D'Agostino, I Fly With You. Ab geht's. Zurück im Herrengedeck und am Telefon natürlich immer noch Lutz Pfannenstiel, mein heutiger Interviewgast. Herr Pfannenstiel, wieso haben Sie denn gerade die beiden Lieder ausgesucht? Was verbinden Sie denn damit?
Ja, das erste Lied ist ja rumänisch. Das war halt zur damaligen Zeit 2007, da war ich einmal Spielertrainer und Sportdirektor bei einem Club in Armenien. Und da war eben dieses Lied damals der große Renner. Da hatte ich halt sehr, sehr viele gute, lustige und teilweise verrückte Erinnerungen dran, weil halt das ein Job war. Wie gesagt, den glaube ich, den gibt es noch einmal im Leben. Da war halt alles total eigentlich schräg und komisch. Ich habe da den Club übernommen, haben wir den Club neu gegründet, haben dann für 5,5 Monate kein einziges Spiel verloren. Ich habe mir einen Kader von 26 Mann zusammengebastelt aus dem Nix. Davon von den 26 waren 21 Ausländer mit dabei, aus Brasilien, aus Georgien, aus Argentinien, aus Peru, aus Amerika. Ich hatte da wirklich alles mit dabei, was man sich vorstellen konnte. Und der Multimillionär als Präsident hat da natürlich auch kräftig Geld reingehauen und 2 Wochen vom Pokalfinale, also wirklich alles sportlich gepasst, war halt dann das Konto leer, weil der Kollege halt ein bisschen finanzielle Schwierigkeiten in Moskau in seiner Zementfabrik hatte und damit war das Todesurteil vom Verein besiegelt. Der Club war dann 4 Wochen später pleite und den Club haben sie aus der Liga rausgenommen. Und da, ja gut, das war natürlich so ein bisschen so mein, eigentlich selbst kreiert von mir, hat viel Spaß gemacht und da war einfach was Besonderes und dann ist halt das mehr oder weniger, ist man aus den Händen rausgestorben, kann man sagen. Ich gehe dann wieder zurück nach Norwegen, die Spieler haben alle Vereine gefunden, also war es ein schönes Kapitel, aber doch natürlich ein bisschen traurig.
Und der zweite Song, dieses I Fly With You?
Gut, I Fly With You ist halt so ein Lied, das mich eigentlich schon mein ganzes Leben lang verfolgt. Erklärt er so ein bisschen eigentlich meine Karriere. I Fly With You, ich fliege halt eigentlich fast genauso viel wie ein Pilot oder wie eine Stewardess, wenn man es mal zusammenrechnet. Von dem her ist das irgendwie ein schönes Lied zu entspannen. Und dann denkt man halt an die vielen Flugmeilen, die ich mal mit der Lufthansa und so weiter verbringe.
Ja, damals sind Sie auch geflogen von Malaysia nach Wimbledon, zum FC Wimbledon, haben dann dort gespielt und da war ja noch die sogenannte Crazy Gang aktiv, die haben Sie auch kennengelernt. Können Sie uns mal kurz erklären, was die Crazy Gang war?
Gut, FC Wimbledon ist natürlich jetzt nicht der typische Verein, wie man sich eigentlich vorstellt von den Premier League Verein, also damals waren ja auch schon die Chelseas, Arsenal, Manchester und so weiter, die waren natürlich schon top organisiert, vielleicht noch nicht ganz so stark wie die Liga jetzt ist, ganz klar. War eben vor der Bosman-Zeit, da waren wir eben nur 3 oder 4 Ausländer im Verein. Aber die Crazy Gang war halt eine Truppe in London, wir hatten nicht mal ein eigenes Stadion, mussten das von Crystal Palace mieten, wir hatten ein Trainingsgelände, so ungefähr wie ein Kreisligist, das waren halt 2 Plätze und 2 Baracken. Und die Spieler, das waren halt einfach Handwerker. Heißt, wir haben halt nicht Fußball gespielt, sondern wir haben eigentlich Fußball gekämpft, den Fußball gerannt und haben halt ab und zu auch mal zu nicht so feinen Methoden gegriffen. Das heißt, wir haben eigentlich auf alles geschlagen, was sich bewegt hat und spielen halt da wirklich noch eigentlich als einzige Mannschaft das absolute urtypische Kick and Rush. Das heißt, wir haben einfach den Ball von hinten nach vorne gedroschen und dann haben sich halt die vorne auf den Ball gestürzt. Viel in der Luft, weniger am Boden. Aber zu dieser Zeit ganz erfolgreich und das war nicht nur ein Verein, das war eigentlich mehr schon Kultur.
Da hat ja auch der Vinnie Jones mitgespielt und der hat aufgrund dieser Spielweise, die Sie gerade beschrieben haben, ja den Beinamen die Axt bekommen. Was war denn das für ein Typ?
Ja, der Vinnie ist natürlich, wie gesagt, inzwischen weltberühmter Schauspieler, Hollywood-Schauspieler, war aber wirklich ein guter Fußballer. Also ja, er war die Axt und er war auch extrem brutal, wenn es sein musste, aber er konnte auch wirklich gut Fußball spielen. Und er war ein Kapitän, wie man sich eigentlich vorstellt, der hat die Mannschaft immer mitgerissen, war ein großer Motivator und hat auch im Training immer kräftig hingelangt, aber er war mehr fair wie hart, muss man sagen. Und was halt am Vinnie das Tolle war, man hat immer dieses Foto vom wahnsinnigen, tätowierten englischen Fußballer, das halt einfach ein Wilder ist, aber in Wirklichkeit war er ein sehr wirklich liebevoller Familienvater. Seine Frau war damals sehr schwer krank, hatte Krebs und er hat sich da wirklich Wochen, Monate lang um seine Frau gekümmert und von dem her, glaube ich, sind da 2 Gesichter des Vinnie Jones am Platz ein wahnsinniger, aber privat, Frau hat er eigentlich einen ganz lieber Kerl.
Jetzt gab es beim FC Wimbledon so zur Begrüßung ein besonderes Initiationsritual. Das haben Sie auch durchmachen müssen beim Lauftraining war das. Also, was hat man Ihnen denn da angetan, Herr Pfannenstiel?
Da gibt es ja viele Rituale, die man eigentlich immer so wöchentlich durchlebt. Aber so das Startritual ist eigentlich das, dass man halt dann wirklich mal zum Laufen geht in den Roehampton Park. Und das ist eigentlich ein ganz normaler Park, wie auch in Deutschland, wo viele Frauen und Rentner mit den Hunden rumlaufen. Also eigentlich unter Kinder spielen, also ganz ein normales Parkgefühl und da wird man halt dann, bei mir war es halt im Dezember relativ kalt, wird man halt dann mal einfach auf Zuruf komplett nackt ausgezogen, samt Schuhe, samt Socken, samt Unterhose, alles ist weg. Die Spieler nehmen das mit, schmeißen dich in den Graben. Und dann macht man halt den Weg auf der Kielsteinstraße halt dann eben zurück ins Trainingsgelände. Waren bei mir, glaube ich, waren 6 Kilometer. Ich bin dann ca. 30 Hunden und 70 Frauen vorbeigelaufen. Und es war schweinekalt, muss man noch dazu sagen. Und als ich halt dann wirklich nach großen Schwierigkeiten, nach einer guten Stunde da im Trainingsgelände wieder ankam, dann war das eigentlich eine ganz normale Sache. Da wurde auch kein Wort mehr drüber verloren. Und da muss man einfach durch. Aber da gibt es natürlich auch ganz andere Joke, die einem dann mitgespielt werden. Also wir haben uns da wirklich oft verbündet, nicht nur gegen neue Spieler, aber wir hatten mal einen Testspieler aus Nigeria da, dem wurde halt dann Phenalgon in die Thermohose geschmiert, um die Genitalien, und der Junge, der war wahrscheinlich beinahe verbrannt. Also das war einfach so lustig, dass wir einfach das Training abbrechen mussten, weil wir uns nicht mehr auf den Beinen halten konnten, weil natürlich ein Nigerianer bei minus 2 Grad in London mit einer Thermohose voll Phenalgon, da geht auf die Hose davon ungefähr 120 Grad aufgeheizt, und der Junge hatte nichts zu lachen. Und da ging es einfach eigentlich wöchentlich, gab es da immer wieder was. Wir wurden die Schuhe an die Bank genagelt, wir wurden ein Fisch ins Auto geschmissen und lauter solche Scherze. Also da ist man von nichts sicher.
Ja, die Crazy Gang muss ihren Namen ja auch irgendwo her haben. Sie sind dann in England geblieben, erst noch nach Nottingham, dann ging es weiter nach Südafrika, dann nach Singapur und dann nach Finnland. Da hatten Sie dann zwei Vereine, erstmal TPV Tampere und dann HK Valkeakoski. Wie ist es denn, aus der Hitze zu kommen und dann auf einmal bei mehr als minus 15 Grad im Tor zu stehen?
Ja, war damals mein erster Encounter eben im skandinavischen Fußball und auch natürlich sehr viel auf Kunstrasen. Man gewöhnt die Temperatur. Also ich glaube, das ist jetzt, wenn ich Afrikaner wäre oder Brasilianer wäre, dann tut man sich da schwerer. Auch dann mal bei uns in Deutschland ist das einmal im Wintermonat auch nicht gerade warm und die 5 oder 10 Grad Unterschied machen da nichts. Aber natürlich die finnische Fußballkultur ist natürlich schon, oder Skandinavien generell, ein bisschen anders. Man spielt halt viel in der Halle, aber nicht in den normalen Hallen wie bei uns, sondern das sind halt Hallen, so große Fußballfelder, die sehen so ein bisschen aus wie ein Osterei in die Hälfte geschnitten. Und da trainiert man eigentlich für mindestens 3 bis 4 Monate im Jahr. Und natürlich ist es kalt und natürlich ist aber ein bisschen eine eisige Mentalität in Finnland. Das heißt, die finnischen Männer sind halt wirklich sehr, sehr zurückhaltend, sehr, sehr schüchtern, teilweise auch schon ein bisschen lethargisch. Und man tut sich halt da wirklich schwer, so sozial eingebunden zu werden, weil es da eigentlich relativ wenig Sozialleben gibt. Und wie gesagt, immer dieses Sprichwort, warum haben alle finnischen Mädels ausländische Freundinnen? Und die Antwort ist ganz klar, es liegt an den Männern.
Das heißt, wenn man da aus Südafrika oder aus Singapur kommt, das ist dann schon auch so eine Art Clash der Kulturen, auf das man da trifft, oder?
Ja, vor allem natürlich verglichen mit Südafrika. Ich meine, Südafrika ist ja schon eine gewisse Spaßkultur, vor allem am Fußballplatz. Da wird halt viel getanzt, da ist immer gute Stimmung. Es gibt da eigentlich, sagen wir mal, so gut wie keine Fanausschreitungen. Da tanzen halt die Fans miteinander. Und ich war jetzt eben vor kurzem wieder unten bei der U20 Afrikameisterschaft und habe mir dort auch noch ein Spiel angeschaut. Orlando Pirates gegen Kaiser Chiefs, das ist halt sowas wie Borussia Dortmund gegen Schalke, und da muss man sich auch mal vorstellen, da sitzen halt dann 200 Chiefs-Fans sitzen in der Orlando Pirates-Kurve mit den Trikots und umgekehrt, und da passiert nichts und da wird wenigstens gelacht und ein bisschen Spaß gemacht, und sagen wir mal, da ist eigentlich wirklich viel Leben im Stadion, viel Farbe, viel Spaß, und dann natürlich in Finnland ist dann natürlich ein bisschen trostlos, aber hat natürlich alles auch seine positiven Seiten.
1998, da sind Sie ja tatsächlich nach Deutschland dann gewechselt, mal ausnahmsweise, und zwar zu Wacker Burghausen, und haben Ihre asiatische Lebensgefährtin mitgebracht. Dann waren Sie aber, das ist nicht so schön, rassistischen Anfeindungen ausgesetzt. Und jetzt habe ich mir überlegt, ein Mensch wie Sie, der doch viel gereist ist bis dahin schon und eigentlich weltoffen war und jetzt wieder heimkommt in diese kleine bayerische Heimat, das muss doch für Sie die Hölle gewesen sein.
Ja, war natürlich sehr, sehr unangenehm, vor allem eigentlich bis zum heutigen Tag bin ich mir da nicht genau im Klaren, wie und was da überhaupt passiert ist, beziehungsweise warum und wieso es passiert ist, weil es eigentlich total sinnlos war, was da vorgefallen ist. Also ich hab da das, war natürlich was man sich eigentlich nicht glauben kann. Ich meine, in Burghausen ist ja jetzt nicht unbedingt eine Großstadt, aber trotzdem gibt es halt durch Wacker und so weiter sehr, sehr viele Ausländer. Dass man da natürlich halt wirklich teilweise massive bedroht wurde, war natürlich extrem unangenehm. Und ich habe mich da auch ein bisschen geschämt, muss ich sagen, weil ich war eben schon vorher für 3, 4, 5, 6 Jahre eben im Ausland oder noch länger, ich glaube fast ja, sowas in Richtung 7, 8 Jahre im Ausland. Und dann kommen eigentlich nach Hause und ich wollte eigentlich nochmal in Deutschland nochmal versuchen, wirklich was zu erreichen. Das wurde wirklich so früh durch dieses ganze Kasperltheater eigentlich dann zerstört, dass ich eigentlich im Winter schon überlegt habe, wieder wegzugehen. Ich habe dann trotzdem meine Saison mit Anstand zu Ende gespielt und habe halt dann, ich hatte noch 2 Jahre Vertrag und war eigentlich vom Sportlichen dort auch glücklich und das war eine sehr, sehr nette Truppe mit damals noch Trainer Kurt Niedermeyer und Manager Kurt Gaukler, war das eine absolute Bombenbesetzung. Und von dem her eigentlich fußballmäßig hat alles gepasst, aber halt, wenn es halt drumherum nicht passt, dann muss man halt einen Schritt machen und dann ging es eben wieder weiter.
Ja, zur gleichen Zeit, das fand ich ja sehr skurril, wären Sie auch beinahe Nationaltorwart Indonesiens geworden. Wie hätte das denn funktionieren sollen und woher kam die Idee?
Ja, die Idee, die hat nicht ich, sondern die Idee hat halt damals der Verband, weil eben damals die Lebensgefährtin aus Indonesien war, und wollten die mir halt einen Pass geben, aber in Deutschland ist es halt so, es gibt halt Gott sei Dank keine Doppelstaatsbürger, also in meinem Fall dann später war es Gott sei Dank keine Doppelstaatsbürgerschaft. Das heißt, ich habe halt den deutschen Pass nicht abgegeben, dadurch ist das Ganze auch zersprungen. Ich habe zwar 2 Spiele gemacht für die Nationalmannschaft, halt Freundschaftsspiele, also ein bisschen bei Trainingsspiele gegen andere Nationalmannschaften, aber das wäre mit Sicherheit ganz interessant geworden, aber okay, ich glaube, da muss man sich dann halt wieder für was entscheiden und ich war nicht bereit, meine deutsche Staatsbürgerschaft abzugeben und im Nachhinein dann eben mit meiner Singapur-Saga war es dann natürlich eine glückliche Entscheidung.
Ja, bevor wir jetzt gleich über Ihre wahrscheinlich schwerste Zeit sprechen, nämlich über die Zeit im Gefängnis in Singapur, wollen wir nochmal fröhliche Musik hören. Sie haben Laid Back ausgesucht mit Sunshine Reggae. Was verbindet Sie mit dem Song?
Ja, einfach viel Sonne, ja, ab und zu mal ein bisschen chillen. Das ist natürlich jetzt für mich in den letzten Jahren gar nicht mehr passiert. Ich sag, durch verschiedene Sachen, durch verschiedene Projekte bin ich natürlich hier, sagen wir mal, fast 28 Stunden am Tag aktiv, also wenig Zeit, um zu chillen. Aus der damaligen Zeit war natürlich so Sunshine Reggae so ein bisschen so das Abbild, mal auch ein bisschen zu entspannen und das ist eigentlich bis zum heutigen Tag immer noch ein sehr, sehr schönes Lied.
Sunshine Reggae im Herrengedeck, Fußballkultur mit Musik am Sonntagabend auf Radio 3FM und mit meinem heutigen Interviewgast, mit Lutz Pfannenstiel am Telefon. Ja, Herr Pfannenstiel, 2009 erschien im Rowohlt Verlag Ihr Buch Unhaltbar, meine Abenteuer als Welttorhüter und gleich im Prolog, da beschreiben Sie für mich eigentlich den interessantesten Teil, wenngleich das für Sie vielleicht der schwerste ist. Es geht nämlich um Ihre Fahrt zum Queenstown Remand Prison von Singapur. Und dort saßen Sie für 3 Monate im Gefängnis 2001. Was war passiert?
Ja, also die Frage stelle ich mir eigentlich selbst noch fast jeden Tag vom Einschlafen. Ich habe eigentlich genau das gemacht, was eigentlich jeder Fußballer oder jeder Berufssportler macht. Ich habe versucht, meine Spiele zu gewinnen und so gut wie möglich zu halten in meinem Fall. Was halt passiert ist, ich war damals eben bei Geylang United, das war so ungefähr, kann man sagen, wie der Bayern München aus der südostasiatischen Gegend, haben wir da wirklich sehr, sehr viel gewonnen und war da sehr erfolgreich. Ich habe meine Fernsehshow, habe viel gemodelt damals für Armani und natürlich auch im Fußball lief sehr, sehr gut. Und ja, eines Tages kam mal die Geheimpolizei zu mir, hat meine Wohnungstür aufgebrochen und hat mir dann das ganze Apartment zerschmettert. Und als ich halt dann nach ein paar Minuten mal gefragt habe, wieso, weshalb, warum, wurde mir gesagt, okay, Verdächtigung der Spielmanipulation. Und mir wurde halt dann zum Schluss wurde mir halt vorgeworfen, dass ich 3 Spiele zu gut gehalten hätte, dass ich bei 3 Spielen eben besser gehalten hätte als normal und wir alle 3 Spiele gewonnen haben. Das mal ist ja eigentlich schon mal eine bodenlose Gemeinheit, weil halt das Wort Korruption ist halt, sagen wir mal, die Definition kann man ja schön nachschauen im Wörterbuch, wenn man etwas Unnormales macht, etwas Gegenteiliges macht, als es halt natürlich wäre. Und das wäre halt in meinem Fall eben Spiele zu verlieren. Wie auch immer, ich bin angejagt worden, die Spiele zu gewinnen. Und was halt passiert ist, mich hat ein ganz normaler Mensch auf der Straße innerhalb von 3 Monaten 3-mal angesprochen und gefragt, hallo, wie sieht's aus? Nächste Woche spielt ihr gegen die und die Mannschaft, gewinnt ihr? Und ich habe eigentlich das gesagt, was wahrscheinlich jeder sagen würde, wir sind gut drauf, wir hauen die weg. Und dieser dann im Nachhinein stellte sich raus, es war ein Buchmacher, der wurde halt dann wegen einer ganz anderen Sache von der Polizei festgenommen, der wollte halt einen Arsch retten, hat dann meinen Namen und auch den Namen von anderen Fußballern gesagt. Und Problem war halt, dass ich halt ehrlich war, ich wurde halt dann vernommen und mir wurde halt dann der Kollege halt gezeigt, gegenübergestellt und ich habe halt dann ganz ehrlich gesagt, was vorgefallen ist. Ich habe gesagt, ja, ich habe ihn schon mal gesehen, ich weiß zwar den Namen nicht, er hat mir halt die Frage gestellt, gewinnt ihr, wie sieht's aus? Und ich habe ja gesagt. Und für das ging es halt dann im Endeffekt in eines der härtesten Gefängnisse der Welt. Und da glaube ich, da könnte ich ein Buch drüber schreiben, habe ich auch gemacht. Ich meine, das ist natürlich kein Gefängnis wie in Deutschland, wo man einen Fernseher, ein Bett hat oder eine Toilette hat, sondern wir hatten halt gar nichts. Das war halt einfach eine Zelle mit Leuten reingedrückt auf einen Bentonboden, ohne Toilette, ohne Toilettenpapier, mit einem Loch. Es gab so gut wie nichts zu essen, man hatte kein Bett. Und die einzige Unterhaltung war halt gegenseitig, sich aufs Maul zu hauen. Und das war natürlich eine harte Zeit, vor allem wenn man halt jeden Abend, wenn man halt da sitzt, überlegt und man weiß, ich bin eigentlich hier und ich darf gar nicht hier sein. Wieso, weshalb, warum? Da ist man natürlich öfters mal, dass man fast wahnsinnig wird.
Jetzt hatten Sie aber eigentlich nichts gemacht. Hat man Sie da erpresst, um ein Geständnis zu bekommen oder gefoltert? Oder wie hat man das gemacht?
Ja, also 48 Stunden bei der Geheimpolizei ohne Rechtsanwalt, das wäre natürlich in europäischen oder westlichen Rechten sind wir auch schon wieder illegal. Da wurde man natürlich für 48 Stunden lang weich geklopft, beziehungsweise man hat versucht, die Finger zu brechen in ganz kalte Zimmer, in ganz heiße Zimmer. Man hat nicht geschlafen, also man wurde mehr oder weniger zermürbt. Ich habe aber kein Geständnis unterschrieben, sondern ich habe lediglich genau das unterschrieben, was ich gerade gesagt habe. Und im Gerichtsfall war es halt dann so, meine Aussage gegen die Aussage des Buchmachers. Und der Buchmacher hatte die gleiche Aussage wie ich, nur einen kleinen Zusatz. Und der Zusatz war halt, er hat gesagt, sollte ich wirklich wetten? Und sollte das Spiel wirklich so kommen, dann würde ich dir einen Bonus geben. Und ich hätte halt angeblich zu ihm gesagt, okay. Und genau für dieses okay, das ich allerdings nie gesagt habe, ging es halt für 101 Tage in den schlimmsten Bunker der Welt. Und da fragt man sich dann natürlich schon, ob das Leben gerecht ist. Wie gesagt, man muss das Beste daraus machen. Im Endeffekt habe ich da sehr, sehr viel gelernt. Ich glaube, ich bin ein besserer Mensch geworden. Ich glaube, ich habe kapiert, um was das geht im Leben. Und seitdem, wie gesagt, hat sich auch mein Leben, sagen wir mal, schon ein bisschen verändert, weil ich war natürlich vor allem zu dieser Zeit in Singapur ein verzogener Fratz. Ich habe mit Geld rumgeschmissen. Für mich waren halt Frauen, Autos und Party wichtiger als alles andere. Oder noch extremer gesagt, für mich war eigentlich die Frage des Tages, welche Schuhe ich anziehe. Und das hat sich dann natürlich alles so ein bisschen wieder in die Perspektive, hat sich geändert. Und ich glaube, durch diese ganze Sache ist auch dann meine ganzen sozialen Engagements entstanden. Und ich glaube, jetzt, wenn ich morgens aufstehe und schaue in den Spiegel, weiß ich, warum ich hier bin. Und vorher war es halt alles so ein bisschen Larifari und Seifenblase.
Ja, Herr Pfannenstiel, es ehrt Sie ja, dass Sie denen noch was Positives abgewinnen können. Aber jetzt, als Sie im Gefängnis waren, Sie haben das Leben dort mal als Hölle beschrieben. Hatten Sie davor auch Angst, dass Sie möglicherweise gar nicht mehr rauskommen oder das vielleicht gar nicht überleben könnten?
Ja, mir war eigentlich am Anfang relativ klar, dass ich nicht mehr rauskomme, weil für mich war es so, also wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, einen Selbstmord zu begehen, hätte ich auch gemacht, weil ich einfach nervlich total am Ende war, beziehungsweise das waren Lebensumstände, die kann man nicht beschreiben. Vor allem war es eben auch sehr, sehr gefährlich, weil man sitzt halt mit Mördern und Drogendealern im Gefängnis und es gibt halt in Singapur eine Todesstrafe. Und wenn man neben jemandem liegt, der zwei Monate später aufgehängt wird, bzw. den Tode verurteilt ist, dann hat natürlich der Kerl nicht viel zu verlieren. Und wenn du mit so jemandem mal in die Schlägerei gerät, dann natürlich ein bisschen was anderes, wie wenn man irgendwo in Ulm oder in Stuttgart mit einem Volksfest aneinander gerät und es gibt zwei Schubser, sondern das war natürlich Hardcore und einer, der zu Tode verurteilt ist, hat dann nichts zu verlieren.
Ja, und dementsprechend kann man es ja nachvollziehen, als Sie raus waren aus dem Gefängnis, haben Sie gemacht, dass Sie so schnell wie möglich wegkommen. Ihr nächster Verein war dann in Neuseeland. Sie haben bei Dunedin Technical unterschrieben und sind dann weiter nach Bradford in England. Und in Bradford, da wurden Sie dann zum Helden. Und der Stadionsprecher hat Sie mal begrüßt als den Mann, der für Bradford Park Avenue dreimal sein Leben ließ. Was ging dem voraus?
Ja, wie gesagt, das war natürlich alles ein bisschen unglücklich, weil ich wollte dann eigentlich nach der Sache in Singapur so weit weg wie es geht, weg und bin halt dann eben in Neuseeland gelandet, war eine tolle Zeit und in Neuseeland spielen die halt nur für 6 Monate im Jahr, der Rest ist halt Training und Vorbereitungsphase und Urlaub Und da ich eigentlich immer ein sehr ehrlicher Profi war, wollte ich mich halt in dieser Zeit ausleihen lassen. Bin halt einmal eben nach England ausgeliehen worden, nach Bradford. Und nach sowieso schon nicht viel, sagen wir mal, Pech genug in Singapur, kam es dann nochmal dicker eben in Bradford am zweiten Weihnachtsfeiertag, als ich halt dann, sagen wir mal, man kann so kurz und knackig sagen, am Platz erschlagen worden bin, mir ist halt jemand mit dem Knie genau in den Solarplexus gefallen, mein Nervensystem, Oberkörper ausgeschaltet, Puls war weg, Herzstillstand, Lungenflügel zusammengefallen und ich war halt dann eben dreimal klinisch tot. Mich hat dann der Physiotherapeut dreimal zurückgeholt, es sah aber wirklich gar nicht gut aus, das Spiel wurde abgebrochen und wenn in England ein Spiel abgebrochen wird, dann gut, dann also geht es da nicht um irgendeine Osterhasensauer, sondern ist es was Ernsthaftes. Ich meine, da sagen wir mal, man redet da vielleicht von einem atomaren Angriff oder sowas. Normalerweise wird kein Spiel abgesagt. Und das war halt so eine krasse Szene, dass eben die ausgewachsenen Männer am Platz da geheult haben, weil halt die Szenen so brutal waren. Ja, und wie gesagt, ich hatte halt dann das Glück, dass halt dann doch noch rechtzeitig die Ambulanz kam und die mich dann eben an eine Maschine angeschlossen haben. Ich war dann noch 2 Stunden im Koma. Und als ich halt dann so eine gute 2,5 Stunden oder fast 3 Stunden nach dem Fall wieder wach wurde im Bradford Hospital, dann war natürlich nochmal die zweite Extremsituation da und da macht man sich natürlich schon Gedanken, wie es weitergehen soll.
Als Sie im Krankenhaus aufgewacht sind, habe ich das so richtig in Erinnerung, da wollten Sie eigentlich auch erstmal wieder aufstehen und zurück auf den Platz. Das heißt, Sie hatten da eine riesen Lücke. Sie wussten gar nicht, was passiert war.
Nee, ich wusste nur, wir haben geführt und ich wusste, es war Boxing Day, der zweite Weihnachtsfeiertag ist der Großkampftag im Fußball in England. Also ich wollte einfach zurück am Platz, weil ich dachte, ich bin irgendwo da in der Kabine oder sowas. Hab's dann natürlich relativ schnell gemerkt und gut, ich meine, für Bradford, für den Club war das natürlich was Besonderes, wenn er, sagen wir mal, noch als deutscher Spieler, man ist als Deutscher nicht so beliebt in England, aber bei dem Club habe ich natürlich absoluten Legendenstatus. Das heißt, ich versuche immer einmal im Jahr dort ins Stadion zu gehen und wenn ich da ins Stadion komme, dann ist das natürlich für die ganzen alten Fans und für den ganzen Club natürlich immer eine sehr emotionale Sache, für mich auch. Und ich werde eigentlich immer halt begrüßt als der Mann, der für den Club starb und ist natürlich, wie gesagt, das ist natürlich schon auch für mich, habe ich da eine besondere Bindung zu dem Club, ist ganz logisch.
Sie haben ja auch mal in Albanien gespielt und zwar bei Vlasnia Shkodra. Ich hoffe, ich spreche das einigermaßen richtig aus.
Perfekt.
Und haben gesagt, dass dort verschobene Spiele zum Alltag gehören. Jetzt habe ich mir gedacht, wenn man das weiß und Fußballprofi ist, lohnt sich da die Schinderei noch und macht es da noch Spaß, Woche für Woche um Punkte zu kämpfen?
Ja gut, ich wusste das ja, als ich nach Albanien komme, wusste ich das ja nicht, weil ich zum Alltag würde ich jetzt nicht sagen, aber es passiert mit Sicherheit. Und am Anfang, mir ist das mehr oder weniger erst nachher so ein bisschen so klar geworden, was da überhaupt passiert. Aber wenn man natürlich Szenen sieht, dass halt in meinen Auswärtsspielen der Präsident von der gegnerischen Mannschaft dem Schiedsrichter in der Halbzeitpause so lange mit dem Schuh am Kopf klopft, bis halt der sagt, okay, und gibt dann halt 2 Minuten Verschluss einen Elfmeter. Und man anstatt, dass man das Spiel hochverdient gewinnt, spielt man 1-1, dann natürlich ärgert man sich da riesig groß. Aber gut, das ist halt einfach mal Teil dort der Fußballkultur. Man versucht trotzdem das Beste daraus zu machen, man versucht trotzdem seine Spiele zu gewinnen. Und es ist ja nicht so, dass man weiß, was da abgeht, sondern man findet ja das immer erst im Nachhinein heraus. Von dem her, glaube ich, macht das für die Spieler selbst keinen Unterschied. Und was halt eben die Vereinsbosse und so weiter entscheiden, da hat man ja sowieso keinen Einfluss drauf.
In Albanien waren sie ja auch emotional immer im Hoch und dann mal wieder im Tief, weil die Fans ihren Gefühlen ganz komisch Ausdruck verliehen haben. Wie äußern die denn ihre Gefühlslage bei Sieg oder Niederlage?
Aber wenn man gewinnt, ist man halt der große Held. Heißt, da gibt es auch dann viele Geschenke mal am nächsten Tag auf der Straße und so weiter. Aber wenn man halt verliert, in unserem Fall mal unentschieden spielt, dann fliegen auch schon mal die Steine durchs Fenster in der Wohnung und so weiter. Also da gibt es halt keine Grauzone. Entweder man ist der König oder man ist der Arsch. In meinem Fall war es so, sagen wir mal, 70% König, 30% Arsch. Und als dann die Saison vorbei war, war ich dann schon mal eigentlich ganz glücklich. Wie gesagt, ich habe da in einer Saison, wir haben 2 Spiele verloren. Also eigentlich wirklich nicht so viel, aber auch bei einer Leistung wie mal ein 1-1 gegen Mondorf zu Hause, das passieren kann, waren wirklich gleich sind halt die Emotionen gleich so hochgekocht, dass man da teilweise schon für 2-3 Tage sich ungern aus der Wohnung begeben hat.
Was mich interessieren würde, warum sind Sie denn nicht irgendwo mal geblieben bei irgendeinem Team? Ich meine jetzt in Neuseeland und Dunedin, da war ich letztes Jahr selbst, das ist doch wunderschön, da kann man sich doch niederlassen.
Da ist wunderschön. schön, aber wenn Sie mal genau meinen Lebenslauf anschauen, ich habe es ja vorhin schon mal angedeutet, ich habe eigentlich für 6 Jahre ununterbrochen bei der Leeds Technical bzw. Otago United gespielt, das ist der gleiche Verein, da haben wir den Namen geändert, aber ich habe halt immer gesagt, warum soll ich für 6 Monate, heißt also 6 Monate spielen und die anderen 6 Monate nichts machen, heißt jetzt trainieren. Ich habe mich halt da lieber ausleihen lassen, heißt, ich war eigentlich 6 Jahre das Eigentum von Otago United, habe in den 6 Jahren jedes einzelne Pflichtspiel gemacht, habe kein einziges Pflichtspiel verpasst und habe mich halt in der spiellosen Zeit eben immer ausleihen lassen. Und dann sind da halt mal 6 oder 7 Vereine mehr auf dem CV, die eigentlich gar nicht als Transfer gewertet werden können. Zusätzlich noch, gut, im Fußball, man weiß es, einmal wurde der Trainer geschmissen wie in Albanien, dann in Armenien ging der Club pleite, in Kanada ging der Club pleite. Also es gibt da viele Möglichkeiten. Es war also nicht, dass ich gesagt habe, ich muss wieder weg, sondern es waren einfach Umstände und man muss das Beste draus machen.
Ja, ich muss wieder weg, das passt zum nächsten Lied. Sie haben das Lied Voyage, Voyage von Desireless ausgesucht. Das verbindet Sie vermutlich stark mit dem Reisen, nehme ich mal an. Ne?
Genau.
Und genau das hören wir jetzt auch. Voyage, Voyage von Desireless und davor Yves LaRocque mit Rise Up. Ja, Herr Pfannenstiel, sagen Sie mir doch mal, Sie sind ja auch tätig für das Global Goal Project. Um was handelt es sich denn dabei?
Ja, Global United, das ist halt meine eigene Charity. Also wir sind ein eingetragener Verein, gemeinnütziger Verein und wir machen halt Spiele weltweit für den Umweltschutz, für den Klimaschutz, einfach halt um unseren Kindern oder Enkelkindern einfach eine bessere Umwelt, einen besseren Planeten zu garantieren. Und ich habe halt da wirklich, sagen wir, alles mit dabei, was im Weltfußball Rang und Namen hat. Es geht von den Lothar Matthäus über den Guido Buchwald, Freddy Bobic bis hin zu den Carlos Valderrama oder Zinedine Zidane. Auch ja, Cafu, Aldair, Giovanni Elber, also wie gesagt, das sind insgesamt über 300 Spieler. Und wir machen halt hauptsächlich Spiele in bereits, sagen wir mal, vom Klimawandel oder vom Global Warming, wie man es immer sehen will, einfach bereits betroffenen Gebieten. Heißt, wir waren jetzt vor kurzem wieder in Afrika, in Namibia, haben dort ein großes Spiel gemacht und sind eigentlich überall, von den Philippinen bis hin nach China, Indien und natürlich sehr viel in Afrika. Und die Gelder, die reinkommen, die werden halt dann wirklich ständig in neue Umweltprojekte und soziale Projekte hineingeschossen. Und das muss ich sagen, also da sind die Fußballer inzwischen sehr sensibel geworden. Jeder macht mit und jeder setzt sich dafür ein. Und wir haben auch einen sehr, sehr großen Unterstützer aus Ulm, das muss ich dazu sagen. Das halt der Schwenkzement, einer unserer wirklich großen Unterstützer ist in diesem Projekt. Und Schwenkzement macht auch sehr, sehr viel eben in Afrika auf der sozialen Schiene. Und da haben wir halt im Sendegebiet einen sehr, sehr großen Partner gefunden. Und ich glaube, wir setzen uns da wirklich bis zum Umfallen dafür ein, dass wir nicht nur in Afrika, sondern weltweit einfach einen kleinen Unterschied machen. Und mit der Kraft des Fußballs, mit der Reichweite des Fußballs, glaube ich, tut man sich da viel leichter als ein Umweltprofessor oder ein Politiker. Ich glaube, wir kommen eben an die Leute ran, die sich eigentlich für solche Sachen gar nicht interessieren, weil sie ja lieber St. Pauli am Fernsehen schauen. Aber wenn man dann halt wirklich die richtigen Botschafter hat und die Hammer, dann kann man da schon sehr, sehr viel erreichen.
Sie spielen mit dem gemeinnützigen Fußballverein ja auch an außergewöhnlichen Orten. Wo haben Sie denn da bisher gekickt?
Ja, wir waren natürlich, vor kurzem waren wir in der Wüste in Namibia. Wir haben ein Spiel in Grönland. Wir haben aber demnächst, und zwar, wenn ich sage demnächst, das wird wahrscheinlich sein Ende 2013, Anfang 2014, das erste Fußballspiel überhaupt in der Antarktis. Und ich glaube, es gibt keinen besseren Platz auf der Welt, eben auf dieses Problem hinzuweisen, weil mit der Polarschmelze und so weiter ist halt so, dass man sich das einfach ganz falsch vorstellt. Ich war da vor einem Jahr mal eben in der Antarktis, habe mir das dort selbst vor Ort angeschaut. Und ich denke, es wird Zeit, dass wir dieses Spiel durchziehen mit dem ganzen großen Namen und einfach weltweit mal wirklich ein bisschen so das Auge drauf lenken, dass wirklich mal sich jeder, der Fußball schaut, auch automatisch mal sich ein bisschen Gedanken um den Umweltschutz und den Klimaschutz macht. Und ich denke, wir zielen eigentlich in ganz eine gute Richtung. Und das heißt immer, gemeinsam sind wir stark. Und ich denke, Fußball ist eben Sportart Nummer 1 weltweit. Nicht nur die beliebteste Sportart, sondern auch die schönste Sportart der Welt. Und eben mit der Kraft des Fußballs kann man hier, glaube ich, sehr, sehr viel erreichen.
Ja, Herr Pfannenstiel, jetzt sind wir schon fast am Ende der Sendung und ich habe noch Material, um, ich glaube, 3 weitere Sendungen zu füllen. Was mich jetzt noch interessieren würde, ich meine, Sie haben es schon angesprochen, Sie sind jetzt Scout für die TSG 1899 Hoffenheim in der Bundesliga. Das heißt, Sie sind jetzt wieder am Umziehen und am viel Reisen. Da hat sich mir schon die Frage aufgedrängt, was bedeutet für Sie denn der Begriff Heimat?
Ja, Heimat ist eigentlich, sagen wir mal, ich bin ja ganz klar einfach ein bisschen ein Nomade, ist ganz logisch, aber Heimat ist für mich eigentlich das, ich komme ja aus Zwiesel, aus dem Bayerischen Wald, ist jetzt Zwiesel meine Heimat? Ja, ist es, aber eigentlich nur, weil halt eben meine Familie, meine Eltern dort sind, heißt, wenn meine Eltern jetzt morgen nach Vladivostok umziehen würden, dann wäre halt Vladivostok meine Heimat, also für mich ist Heimat eigentlich personengebunden und ich war eben jetzt die letzten, 20 Jahre so viel unterwegs, dass ich mich da natürlich jetzt schon ab und zu mal freue, wenn ich mal ein bisschen Zeit eben mit der Familie verbringen kann.
Herr Pfannenstiel, wir sind leider tatsächlich jetzt am Ende der heutigen Sendung. Ich danke Ihnen recht herzlich, dass Sie die Zeit hatten, uns hier so viele interessante und sehr, sehr kurzweilige Dinge zu erzählen. Und ja, ich überlege mir das mal. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal noch einen zweiten Teil, wo wir den ganzen Rest auch noch auspacken können. Ich schicke Ihnen erstmal viele Grüße und sage mal herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Vielen Dank. Schönen Abend noch. Ciao.
Dankeschön. Tschüss.
Ja, das waren 60 Minuten Herrengedeck, Fußballkultur mit Musik am Sonntagabend bei Radio 4FM 102,6 in Ulm. Am Mikrofon war Andreas Kullig und genau der war auch verantwortlich für Redaktion und Musik. Ja, und jetzt zum Ende hören wir doch noch ein bisschen Musik und zwar passend zum Thema Lutz Pfannenstiel und Welttorhüter Senior Coconut mit seiner Version von Around the World. Wir hören uns wieder in 14 Tagen. Bis dahin, sportliche Grüße. Ciao.